ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Bei uns zu Hause in Neuried. Mein Vater hat unglaublich wundervolle Klassik gehört und das Haus hat so gebebt und geschwungen und kam auch da manchmal und hat uns Sachen vorgespielt und war auch sehr emotional. Und das weiß ich noch, aber ich habe eben immer diese Led Zeppelin-Platte meiner Mutter erinnert und mir gedacht, was auch noch für Seiten in ihr wohnen, die mir nie begegnet sind.
Radio 1, die Hörbarus, eine Radiosendung und ein Podcast. Jede Woche ist hier eine interessante Persönlichkeit zu Gast, die 8 Songs aus ihrem Leben mitbringt. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Wer auf seine Kindheit und Jugend zurückblickt und den Satz sagen kann, ich war von Liebe umgeben, der darf sich glücklich schätzen, denn er oder sie bekommt dadurch sicherlich schon mal einen ordentlichen Werkzeugkoffer mit, um sich all den Debakeln, Veränderungen und Widersprüchlichkeiten des Lebens gegenüber möglicherweise besser zu wappnen. Das scheint aufzugehen bei Jeanette Hein, die 1969 in München zur Welt kam und lange schon in Berlin lebt. Dass sie Schauspielerin werden würde, stand für sie früh fest. So hängte Hein auch das Studium an den Nagel, als sie von Regisseurin Sherry Horman als Hauptdarstellerin für Die Cellistin quasi entdeckt wurde. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Jeanette Hein in der Serie bis in die Spitzen. In ihren Rollen durfte und darf sie gegen das Elfenhafte anspielen, das ihr Wesen irgendwie mitbringt, ob weich, verwirrt, klar oder streng. So richtig einordnen ließen sich ihre Figuren nie und das ist ja nicht das Schlechteste. Aktuell spielt sie eine der Hauptrollen in einer ZDF-Eventreihe, die dem Friedrichstadtpalast nebst all seiner Mythen huldigt. Wir hoffen mal, dass das jetzt gut geht auf dem Sessel vom Mikro hier bei uns im Studio, denn angeblich kann sie nicht gut stillsitzen, die Frau Hein. Und angeblich besitzt sie nicht mal ein Sofa. Na, wir lassen es mal drauf ankommen.
Ja, herzlich willkommen und auf dem Mikrofon. Stimmt es? Hast du wirklich gar kein Sofa zu Hause in deiner Wohnung?
Ich habe kein Sofa.
Ich habe keine Wohnung.
Ich habe eine Wohnung. Ich habe wirklich kein Sofa, weil ich, wie soll ich das sagen, ich bin immer in Bewegung. Also wenn ich was mache und sitze, sitze ich am Küchentisch und dann esse ich da logischerweise oder ich schreibe irgendwas oder ich arbeite oder ich, aber ich sitze nie auf dem Sofa.
Und also liegen, ich kann mir bei dir aber auch so gut liegen vorstellen, dass jemand neben dir sitzt und dir so Weintrauben in den Mund.
Auf gar keinen Fall, ich habe noch nie eine Weintraube bekommen. Von niemandem, weder stehend, liegend noch sitzend. So schaut's aus. Ich muss kurz eine Sache sagen. Ich habe mein Studium richtig abgeschlossen.
Ah.
Ich habe das gar nicht an Nagel hängen, das sage ich nur, weil ich einfach auch stolz drauf bin.
Was zu Ende gebracht zu haben.
Weil ich dieses Thema auch immer wieder hab, auch mit meiner Tochter aktuell, weil ich ihr manchmal sage, ganz vorsichtig, weil man soll ja Kinder bekanntlicherweise in Ruhe lassen, dass es manchmal richtig gut tut, was fertig zu machen. Ich war auch immer der große Zweifler, weil ich dachte, ich brauche weder ein Jodeldiplom noch sonst irgendwas. Aber ich habe gemerkt, es ist eigentlich auch ganz schön.
Ich finde das interessant, weil eine Freundin von mir sich ähnlich ausgedrückt hat, als sie über die Erziehung ihrer beiden Töchter gesprochen hat, mit wie viel Vorsicht sie einleitete, dass sie es irgendwie schön finden würde, wenn sie ihren Töchtern doch mit einem gewissen sanften Nachdruck sagen könnte, also um es abzukürzen, verdammt, jetzt bring ein bisschen Selbstdisziplin auf und bring die Sache zu Ende.
Absolut.
Und du wirst sehen, ja. das ist ja genau das Ding, ne? Während man so, wie vielen Leuten habe ich hier schon gegenüber gesessen, die gesagt haben, da musste ich Klavier spielen, ich habe es damals gehasst, aber ja, ich hätte es so toll gefunden, wenn ich damals hätte weitermachen müssen. Also bestimmte Sachen,
ja, wie man es macht, ne? Ist es natürlich falsch. Wenn du sagst, übe gar nicht, also wenn du es gar nicht anbietest, ist es das eine. Aber wenn du sagst, wenn du zu viel Druck machst, ist es zu viel. Wenn du zu wenig machst, hörst du hinterher, sag mal, warum habe ich eigentlich nicht mehr geübt? Ja, hättest du mir das mal sagen sollen?
Mhm.
Es ist schwierig. Ich versuche bei uns also mit meiner Tochter versuche ich der Bad Guy und der Good Guy zu sein, weil der Vater nicht vorhanden ist. Mhm. Und das ist manchmal schwierig, weil ich selber die Königin der Inkonsequenz bin. Und wie soll ich konsequent sein, ja, wenn ich selber bin? Also muss ich mich dann selber austricksen und dann wird es richtig schwierig so. Mhm. Und noch blöder ist, wenn man dann kommt, also mit den eigenen Erfahrungen, deswegen ist es immer so eine Sache.
Ich verstehe.
Wie macht man? Was sagst du am allerbesten? Manchmal gar nichts, aber manchmal dann auch schon.
Ja, genau. Vielleicht muss man statt alles so auf so ein Mittelding runterzubrechen, manchmal einfach konsequent sein. Und zwar wirklich einfach komplett konsequent und das andere Mal dann wieder.
Ja, ist klar, aber es ist wirklich, muss ich sagen, wenn man selber so veranlagt ist, weil ich mir auch immer sage, warum Konsequenz? Ich habe jetzt lustigerweise durch Frau Feldmann, durch meine Rolle im Palast, die ist ja Vorbildfunktion, ist Ballettdirektorin eines Riesenhauses, der größten Showbühne der Welt. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn ich jetzt so ein Vierteljahr oder länger diese Frau spiele, mit Vorbereitung noch länger, da muss ich ja schon so ein bisschen Fitness haben. Ich wusste irgendwie, ich steige aus einer Wanne, ich war Solotänzerin, irgendwie musste ich das dann alles noch so zusammenbringen mit 3 Kniebeugen am Tag. Und dann habe ich wirklich was gemacht, was ich bis dato so noch gar nicht von mir kannte.
Du hast auf Alkohol verzichtet.
Ich habe erstmal erstaunlicherweise auf Alkohol verzichtet und das tue ich immer noch. Seit Februar 23, also als ich angefangen habe, mich für die Rolle vorzubereiten, habe ich jetzt mal rigoros aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich bin auch begeistert, es ist nämlich richtig toll. Dann habe ich konsequent morgens und abends mache ich meine 5 Tibeter. Ich meditiere, gut, das habe ich auch schon vorher, aber alles sehr konsequent. Ich mache richtig das jeden Tag. Und wenn ich es mal nicht mache, dann beiße ich mir fast in den Hintern und ich komme da auch hin mittlerweile durch meine 5 Tibeter. Und deswegen ist es wirklich, muss ich sagen, gar nicht schlecht. Also ich lerne jetzt. Aber ich habe es jetzt ungefähr mit Mitte 50 gelernt. Wie soll ich meiner Tochter mit knusprigen 18 jetzt sagen, dass es das eine geile Sache ist? Die muss vielleicht auch erst so alt werden wie ich.
Aber deine Tochter ist ja anders gestrickt als du möglicherweise.
Ich vermute es. Ich hoffe es. Oder auch nicht. Ist egal.
Gut, du... Liebe Jeanette, bist wahrscheinlich die erste Person, die mir in diesen 23, fast 24 Jahren Hörbar gegenüber sitzt, die sagt, ich liebe Autobahnraststätten.
Ja.
Ist das noch so? Es ist aus einem ganz, ganz alten Interview. Hat sich da irgendwas verändert?
Nein, ich fühle mich immer noch, die Autobahnraststätten vermitteln mir binnen Sekunden das Gefühl, dass ich ein Cowboy bin, dass ich frei bin. Unabhängig, also so, keine Ahnung, es löst in mir ein unglaubliches Gefühl an Freiheit aus. Ich finde es schwer inspirierend und ich fühle mich losgelöst irgendwo zwischen Tür und Angel, zwischen Himmel und Erde. Ich, also die Auflösung von Zeit und Raum, an der ich sowieso tagtäglich arbeite, ich mag diese Orte sehr gerne, ja.
Das ist so interessant, weil der Gedanke Autobahnraststätte, das kann ich nachvollziehen. Wenn man dann aber einfach wirklich Reality-Check in so einer deutschen Autobahnraststätte, wenn man rausfährt, Sanifair und alles, was da noch so ist, diese eingeschweißten Fleischsalatbrötchen, diese Abwesenheit von Charme und Sinnlichkeit, dieses 4000 Volt LED-Licht und die schlecht gelaunten Leute, die in ihre hässlichen Autos steigen. Ich glaube, noch nie hat jemand so romantisch über Autobahnraststätten oder die Idee der Autobahnraststätte, vielleicht ist es das. Oder du erinnerst dich an irgendwas in Rimini oder so, irgendeine Autobahnabfahrt.
Weiß nicht, ob ich da mal war, in Rimini mit dem Auto, ich glaube nicht, am Strand vor 100 Jahren, aber es ist wirklich, dass ich, wenn ich weiß, ich fahre, im Moment fahre ich viel Zug auch, aber wenn ich weiß, ich fahre mit dem Auto irgendwo quer durch Deutschland, dann freue ich mich, den Blinker zu setzen und dahin zu fahren. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich kann es nicht benennen. Es ist ein Geheimnis.
Ja. Musst du deine Eltern mal fragen, in so einer LKW-Schlafkoje gezeugt worden.
Ich werde das mal recherchieren.
Oder in so einem Wohnmobil, in so einem 60er-Jahre-Wohnmobil.
Herrlich, das wäre eine schöne Idee. Ja. Ich werde mal gucken, ob das der Wahrheit entspricht.
So, es geht los mit einer Frage, die ich dir stelle, einer weiteren Frage. Ohne nachzudenken, ganz schnell geantwortet. Was glaubst du, wie hoch ist der Anteil weiblicher Interpreten in deiner Liste? Ganz schnell?
Null. Mir ist eiskalt aufgefallen und wirklich, ich habe nämlich auch, und zwar ist es mir gestern aufgefallen, weil ich lustigerweise irgendwie auf Hildegard Knef kam und dann habe ich mir von Hildegard Knef angehört und dann ging es bergab. Und dann habe ich den ganzen Tag Hildegard Knef gehört, meine Laune stieg ins Unermessliche, ich habe nur noch gekichert und in meiner Wohnung getanzt und dann dachte ich mir, fuck, Jeanette. Du hast keine einzige Frau auf deiner Liste. Es sind alles Männer. Und ich hatte sofort eine Antwort. Ich unterhalte mich nämlich mit mir selber, weil ich schon lange allein lebe. Und ich habe mir dann selbst gesagt, ja klar, weil das alles meine Männer sind. Das sind alles Männer, mit denen du zusammen gelebt hast oder auch noch zusammenlebst. Also das sind deine Partner, weil ich schon seit 30 Jahren nicht zwingend Single bin. Das möchte ich nicht sagen, aber alleine lebe. Also mehr oder weniger. Ich habe zwei wundervolle Kinder.
Du hast mit Nick Cave zusammengelebt?
Ja, mit Nick Cave, mit Johnny Depp lebe ich. Von dem träume ich übrigens. Ich muss nur abends ein bisschen das triggern, da schaue ich irgendwo rein. Schon verbringe ich eine Nacht mit ihm. Ich meine, hallo. Oder mit Iggy Pop, das ist zum Beispiel auch ein Traumtyp. Dann Faber. Also ich mit all den Männern, die auf meiner Liste sind, lebe ich quasi zusammen. Ich habe, was ist der Unterschied? Das Gegenteil. Oder ein männlicher Harem, was ist das? Zu Hause bei mir. Das alles noch alleine. Ja, das ist wirklich eine große Kunst.
Und wir hören jetzt... Oh ja, wir hören auch Johnny Depp, Isolation. Yes. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Solution. Gut, aber was noch interessant ist, was ich gelesen habe, auch das unterscheidet dich wahrscheinlich von den meisten anderen Gästen, die mir so gegenüber sitzen und saßen. Du bist Patti Smith mal auf der Torstraße begegnet,
ja,
stimmt?
Ja. Also Patti Smith, jetzt weiß ich nicht, wie heißt denn das Buch von ihr, wo sie mit dieser Super-8-Kamera vorne drauf ist, 1969 bis irgendwie und das, also da habe ich mich total in sie verliebt. Und auch in ihre Bücher, die sie schreibt. Und ich muss sagen, es gibt nicht so irrsinnig viele Lieder, mit denen ich jetzt verreisen kann. So. Aber ich liebe ihre Musik. Mhm. Es gibt eine Handvoll so. Aber als Mensch diese unglaubliche Authentizität, diese irrsinnige Poesie, dieses Leben zu leben, das haut mich jedes Mal aufs Neue um, wenn ich ihr irgendwie begegne. Und ich weiß noch, ich stand vor dem Soho-Haus. Ich weiß nicht warum, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich stand da und da plötzlich stand sie auch da und wir guckten uns so an und dann sind wir uns so entgegengekommen und haben uns die Hände geschüttelt und haben uns angelächelt und das ist dann wieder auseinandergegangen. Und es war so ein magischer Moment, das war unglaublich, es war zutiefst beglückend.
Hast du noch einen Anrufbeantworter?
Nein, ich hätte gern noch einen. Wenn ich jetzt, also wenn ich wirklich irgendwie könnte, also ich finde ja, zaubern kann jeder, aber wenn ich das jetzt so richtig könnte, würde ich oder so, also ich würde das Handy einfach abschaffen. Das ist das Einzige, was ich mir manchmal so vorstelle, dass ich so durch die S-Bahn gehe oder so und einfach kommentarlos die Handys nehme und wie so der Krampus, die in so einen Riesensack schmeißt und dann den entsorge. Das macht mich wirklich fertig. Also es macht mich total fertig. Auch am Set oder so, gut, da kriege ich dann auch, ich sage das sehr liebevoll und manchmal auch nicht so, weil die Energie geht flöten. Diese unglaubliche Energie, die wir Menschen haben, die wir uns geben, jeden Moment aufs Neue, ja, diese Kraft, was wir schaffen miteinander, die völlig verunmöglicht wird, weil jeder nur noch mit diesem Ding beschäftigt ist. Und irgendwann rennen sie alle rum, wahrscheinlich mit so einer Maske und sind irgendwo auf den Fidschis oder unter Wasser oder keine Ahnung. Und keiner ist mehr da, wo er ist. Und diese Entfremdung, die beunruhigt mich zutiefst. Wirklich. Also die beunruhigt mich wirklich zutiefst. Und ich freue mich jetzt zum Beispiel, wir beide, wenn man sich einfach anguckt und miteinander sich unterhält. Und du siehst niemanden, der mal gerade kein Handy hat. Deswegen liebe ich es, historische Filme zu drehen. Wenn du dann jetzt zum Beispiel wie im Ballettsaal, ja, und du siehst ganz viele Tänzerinnen und Tänzer, auch in den Pausen, und die haben aber alle das Handy irgendwo in der Garderobe, und du siehst wieder Menschen, wie sie sich in den Armen liegen, wie sie sich unterhalten, wie sie wirklich zuhören und ineinander eintauchen.
Nicht alle haben sich ja früher umarmt, bevor es die Handys gab. Also es war natürlich so, dass man da auch schon Leute scheiße fand oder sich abgelenkt hat und Zeitung oder was auch immer gelesen hat oder was Sport gemacht hat oder so. Aber na klar, es ist eine völlig andere, es ist ein Paradigmenwechsel. Es ist ja nicht nur eine Veränderung, sondern es ist die gravierendste Veränderung durch die Digitalisierung, die wir uns hätten ausmalen können.
Ja, du nimmst dir das jetzt. Und da ich ein unglaublich großer Fan von jetzt bin.
Warum nimmt man sich das jetzt? Das verstehe ich nicht. Also ich finde, man nimmt sich sehr viel. Man bekommt auch viel, wenn man es richtig anstellt. Aber warum nimmt man sich das jetzt?
Ich glaube, das passiert deswegen. Das könnte man jetzt bestimmt auch alles erklären, psychologisch und auch medizinisch, physikalisch. Aber das heißt, du beschäftigst dich mit was mental. Und dann schon, schwupps, hast du wieder das Handy und kriegst irgendeine Nachricht. Also von außen kommt wieder irgendwas rein. Das heißt, diese wirkliche Versenkung, das klingt jetzt vielleicht für manche fürchterlich langweilig, sagen, ich will mich gar nicht versenken, aber es ist großartig, sich richtig in was einzutauchen. Und wie willst du eintauchen, wenn du unterbewusst, ja, schon irgendwas erwartest und dann kommt irgendeine Nachricht irgendwo, ja, und die packt dich, die nimmt dein Interesse, die lenkt dich wieder ab und holt dich aus dem raus, wo du bist. Das meine ich einfach.
Ich verstehe. Ne? Jetzt werden viele Eltern sagen, ich wünschte, meine Kinder ließen sich ablenken, denn die versinken sehr wohl. Und zwar für 4 oder 5 Stunden vor ihren Rechnern in irgendwelchen Spielen.
Ja.
Das ist ja eine Art von Versinken oder sich versenken lassen.
Die meine ich nicht, weil ich würde neben den Handys auch noch alle Rechner entsorgen, also mit Computerspielen. Also ich bin da relativ radikal, ich habe da auch null Humor. Ich würde sagen, ich habe sonst viel Humor, aber wenn ich sehe, wie junge Menschen, aber die können auch schon 80, 90 oder es gibt ja in jedem Alter, es ist völlig alterslos, vor dem Computer sitzen und zwar rund um die Uhr mit diesen, was auch immer, Spielen, das ist für mich unbegreiflich. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, um Gottes Willen. Aber ich glaube weder, dass es entspannt, noch dass es die Kreativität anregt. Ich glaube, dass dich das einfach auffrisst und dass es dich also aufsaugt und dich auch wegnimmt aus der Welt.
Das soll es ja auch, glaube ich. Also es soll ja auch. Ich glaube, dass viele Menschen die Früchte der Digitalisierung genau dafür nutzen, um abgelenkt zu werden, um wegkatapultiert zu werden. Letztendlich hast du das, was wir immer schon benutzt haben, neben unserer Fantasie, nämlich sowas wie eine Videothek. Ne, komm, wir gehen Freitag in die Videothek. Und das kann man jetzt alles so ein bisschen romantisieren, auch zu Recht, finde ich, weil es eine andere Art von Stellenwert hatte, weil es nicht so austauschbar war. Aber natürlich die Vorstellung, dass du damals, ich hätte damals vor dir gestanden, sagen wir mal so vor 25, 30 Jahren, und dir gesagt, du übrigens, ich bin so eine Botschafterin aus der Zukunft. In 30 Jahren wirst du alle Filme, alle Serien zu Hause haben, die in deiner Hand, wenn du willst. Handgroß wird das Gerät sein, auf dem du alles tun kannst. Du kannst dir im Sofortkauf in Tokio ein Haus zulegen, du kannst eine Schweinemast in Dänemark betreiben, du kannst das Licht auf den Fidschis an- und ausmachen mit einem Gerät, das du in der Hand hast, und du kannst alle Folgen von Der Palast und Bis in die Spitzen immer sehen, wann immer du willst. Das wäre also sozusagen die totale Verheißung, und ich glaube, niemand hätte damals gesagt, leck mich am Arsch, das will ich nicht. Alle hätten, glaube ich, gesagt, lass mich, super, das ist Paradise.
Ja, ich weiß es nicht. Mein Gott, was soll ich sagen? Ich glaube, dass es uns total wegbringt. Ich sage ja nicht, man muss sich jetzt in den Wald setzen und überhaupt nichts mehr erleben.
Ich bin auch gar nicht auf der anderen Seite
um Gottes Willen, das sage ich auch nicht. Also ich meine es jetzt nur überhaupt. Ich glaube einfach nur, so die Reise auch mal nach innen anzutreten, also rauszufinden eigentlich, was ist in mir drinnen? So, was bin ich eigentlich selbst für ein Abenteuer? Was habe ich eigentlich, was kann ich eigentlich alles erschaffen? So, und das finde ich so, also ich persönlich, etwas unglaublich Tolles. Weil wir haben das komplette Handwerkszeug, ja, die großen und die ganz kleinen Maschinen, haben wir alle in uns, komplett eine Realität zu erschaffen. Für mich gibt es nicht die Realität. Überhaupt nicht. Die Realität ist das, was ich durch meinen Blick auf die Welt erschaffe. Ich erschaffe mir meine eigene Realität. Die gibt es nämlich noch gar nicht. Das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Irrglaube. Und wir können die Realität schaffen und wir haben alles dazu. Und durch diese ganzen Computer vorgefertigten Spiele und TikTok und das alles, wovon wir die ganze Zeit berieselt und eingesogen werden. Ich meine, ich bin auch manchmal, wenn ich was basteln will, gucke ich irgendwie auf Pinterest und denke mir so, wow, ich muss echt aufpassen, weil ich dann plötzlich nach 3 Stunden da immer noch bin und mir denke, irre, was ist passiert so?
Ich glaube, das Glück, das unsere Generation hat, wir sind in etwa gleich alt, ist, dass wir das vorher noch kennen. Mhm. Also vielleicht idealisiere ich auch das, aber dadurch, dass ich zumindest gelernt habe, wie es ist, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, dass ich Langeweile aushalte oder aus Langeweile einen anderen Zustand mache, dass ich weiß, wie ich improvisiere, was ich zum Beispiel ganz wichtig finde. Ne? Irgendwas geht kaputt, wie mache ich das halt so, dass ich, das ist auch eine Sache, die mir Spaß macht. Das sind kleine Erfolge, die ich habe, die nicht nur abstrakt sind, die nicht nur irgendwie digital sind, sondern die sind greifbar, die sind haptisch. Und empfinde es durchaus als Bereicherung zu wissen, ich kann mich aber, wenn ich will, auf diese Art und Weise versenken, wenn ich das möchte. Und ich werde inspiriert und ja, und dann kommt noch das große Geheimnis, wie kann es sein? Ich wollte doch eigentlich nur eine halbe Stunde und jetzt sind 4 Stunden vergangen. Aber dasselbe habe ich auch, wenn ich in den Garten gehe. Ja. Obwohl es dann gesünder ist. Aber auch da will ich eigentlich nur ganz kurz die Vögel füttern und komme nach 4 Stunden zurück und denke, hör, was habe ich denn jetzt, wo ist denn die Zeit hin? Weil man die Zeit verliert, auf die eine oder auf die andere Weise. Und wahrscheinlich ist die im Garten ein bisschen gesünder.
Aber ich weiß auch gar nicht, ob es immer darum geht, gesund, also irgendwas Gesundes zu machen oder nicht. Ich glaube halt nur, aber das liegt jetzt auch an mir und das muss auch nicht jeder denken. Ich finde es so toll, etwas zu erschaffen. Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, also ich habe das schon mal gemacht, als meine Tochter klein war, und ich habe mir es jetzt wieder angewöhnt, super früh aufzustehen. Und das Irrsinnige ist, wenn ich um 5 aufstehe und ich dem Tag begegne und nicht der Tag mir, ja, und da bin ich so ganz dünnhäutig. Und wenn ich da sitze und irgendwas schreibe, dann kommen Gedanken und Worte und Ideen von irgendwoher, wo ich mir denke, so, ist das irre? Was ist denn das jetzt und woher kommt es? Also irgendwie so eine Dimension, die man manchmal so gar nicht so hat, wenn du einfach irgendwie, sage ich mal, um 8 oder 9 oder um 10 aufstehst. Das ist so eine ganz spezielle Zeit. Es ist wie so ein unberührtes Schneefeld alles. Und deswegen finde ich halt so toll, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, woher überall, was man in sich hat, aber was auch aus irgendwelchen Sphären so zu einem kommt. Und deswegen habe ich eine Schwierigkeit, wenn man sich ausschließlich, sage ich mal, mit etwas beschäftigt, was von außen, finde ich, wie eine Dampfwalze über einen rüberrollt.
So, du lebst ja auch mit Led Zeppelin zusammen.
Ja.
Stairway to Heaven. Lange nicht gehört. Wir werden es nicht ganz ausspielen. Ja. Ist ja 8 Minuten lang.
Aber apropos Versenkung, wenn man das möchte, dann ist es schön lang.
Dann wäre das auf jeden Fall
auf jeden Fall ein Einsteigerlied, ja.
Du hast dazu das Stichwort geschrieben, Platte der Mutter. Der Vater hat eher Klassik gehört, ja?
Also unglaublich wundervolle Klassik gehört und das Haus hat so gebebt und geschwungen und kam auch da manchmal und hat uns Sachen vorgespielt und war ist auch sehr emotional und wir alle gemeinsam, die ganze Familie, und das weiß ich noch, aber ich habe eben immer diese Led Zeppelin-Platte meiner Mutter erinnert und mir gedacht, was auch noch für Seiten in ihr wohnen, die mir nie begegnet sind.
Die Schauspielerin Jeanette Hein ist heute hier zu Gast. Geboren 1969 in München, aufgewachsen in Neuried. Und das haben wir in der Bio vorne schon gesagt, von Liebe umgeben. Das hast du in einem Interview mal gesagt, in einem alten Interview. Ist dir das erst, oder du guckst jetzt gerade so fragend, hast du das Gefühl, das so nicht gesagt zu haben?
Doch, ich habe das 100% so gesagt. Ich weiß nicht, wie ich gucke, ich habe dir zugehört. Ich habe es genau so gesagt. Ich habe es in dem Moment wahrgenommen, wo es war.
Das ist wichtig, ne? Genau. Dass viele nicht, Menschen nicht, sehen das nein, erst nicht, so retrospektiv, ja.
Ich weiß, dass ich, ich habe jetzt, wenn ich darüber nachdenke oder manchmal was dazu sage, dann sage ich diesen Begriff, ich konnte mich da ins Leben verwurzeln. Und das spüre ich jetzt. Das spüre ich jeden Tag. So, diese ganz tiefe Verwurzelung. Wir haben in Neuried gelebt, was so ein bisschen außerhalb ist von München, ein Dorf. Das war ein Kettenhaus, aber wirklich auch inmitten von Feldern. Feldern, die es jetzt nicht mehr gibt. Da wohnen jetzt viele andere Häuser drauf. Aber ich habe als Kind mit meiner Familie diese unglaubliche Liebe, diesen Zusammenhalt, dieses, es gab einfach keine Probleme, es gab einfach immer nur Antworten. Es war einfach nur das Leben, was gelebt worden ist. Und es ist immer sehr spielerisch und unglaublich großzügig damit umgegangen worden. Es war extrem behütet. Also ich weiß, weil wir auch ein bisschen außerhalb gewohnt haben. Es gab keine U-Bahn, es gab dies und jenes nicht. Ich weiß noch, ich 18 war ich wirklich so das erste Mal an meinem Geburtstag, an meinem 18. bin ich dann richtig raus ins Parkcafé, habe ein paar Hefeweizen getrunken und getanzt mit meinem Freund Ari und meinem Freund Gerardo damals. Und davor war ich wirklich so zu Hause, so der Klassiker. Ja, aber ich war sehr behütet und manchmal war es mir auch ein bisschen zu viel behütet, aber trotzdem, es war unfassbar weit und großzügig und wild und schön und es war alles möglich und so war das.
Weit und wild, hast du auch gerade gesagt, ja. Ist ja eigentlich für viele das Gegenteil von behütet.
Eben, genau, aber anders, also ich sag jetzt mal weit im Sinne
der Freiheit und des Sinne Vertrauens.
Der inneren Freiheit, also dass du weißt, dass alles möglich ist. Ich wusste immer, es gibt gar keine Grenzen, so. Und es ist das Tolle, dass du trotzdem umarmt und behütet bist, was einem in einem gewissen Alter natürlich auch mal auf den Geist geht, ja. Aber trotzdem hat mich das nicht eingeengt. Ich habe mich nie eingeengt gefühlt. Ich wusste einfach, das ist jetzt so.
Was, ne? Also hilf mir das zu verstehen, Wenn du als Heranwachsende, vielleicht sogar schon als Kind, weißt, es gibt keine Grenzen. Also das hätte ich als Kind niemals gedacht. Es gibt keine Grenzen.
Nein, nein. Ach so, ja.
Was meinst du damit?
Was meine ich mit keinen Grenzen? Also ich sage jetzt mal, wenn ich irgendeine Idee hatte, also irgendwas zu bauen.
Ein Baumhaus.
Oder ein Tisch oder irgendwie ein Stuhl oder wenn ich habe relativ früh angefangen auch zu malen. Ich konnte die Wände bemalen. Ich bin rausgegangen. Wir haben da in diesem kleinen Kettenhaus, haben wir von einem Tierpark Kellerbrunn, haben wir Hühnereier geholt.
So und Seidenhühner.
Seidenhühner, genau. Die haben wir unter so einer Wärmelappe, wo noch mein Bruder kurz davor gewickelt worden ist, damit er nicht friert, wurden diese Eier ausgebrütet, die sind geschlüpft. Also ich meine, diese Art von Freiheit, dass du eine Idee hast. So, und dann hatten wir diese zauberhaften Hühner. Und also, dass einfach alles so möglich war, was dir so einfällt. Also ich hatte einfach diese Freiheiten, dann jetzt nicht auszugehen oder so, aber einfach so im Kopf. Du hast eine Idee und setzt die um. Und man stützt sich und unterstützt sich einfach in der Situation.
Du hast einen Bruder und eine Schwester.
Ja.
Und dein Vater war, oder jedoch hat als Chirurg gearbeitet damals, was ja eigentlich ein dahingehend, ich will jetzt nicht sagen unsozialer Beruf ist, aber viele Chirurgen, das ist ein harter Job, haben wenig Zeit für ihre Familie.
Der hat sich ganz viel Zeit für die Familie genommen. Der hat, obwohl er einen 24-Stunden Nachtdienst dann hatte und nach Hause kam, gut, der hat sich dann auch mal kurz hingelegt, damit er auch wieder da war, aber der war immer da. Also er hat war unglaublich für uns da. Dieser Beruf, den ich auch als unglaublich künstlerisch empfunden habe, aber ich liebe auch Medizin, ich fand es immer super spannend.
Künstlerisch?
Ich finde Medizin künstlerisch. Ja. Ich finde, wenn man jemanden, der also jetzt einen Motorradunfall hatte, ein Polytrauma, wenn mein Vater manchmal erzählt hat, gerne auch am Mittagstisch, wenn wir Besuch hatten, die fanden das dann auch manchmal, haben dann die Bissen nicht mehr so ganz runtergekriegt, wir fanden es toll, meine Geschwister, meine
Mutter. Was ist Polytrauma, mehrfacher Bruch?
Polytrauma, genau, ja, also. Und wenn er dann manchmal erzählt hat, so wie du den wieder zusammensetzt, ich finde das fasziniert. Mich hat das total begeistert, auf der einen Seite und dann eben auch so diese Anatomie zu begreifen eines Menschen. Also das haben wir jetzt, habe ich natürlich jetzt nicht anhand des Menschen begriffen, der war nicht da, sondern in der Theorie.
Naja, und weil euch immer wieder halbe Kälber geliefert wurden.
Ja,
ne?
Wir haben damals, meine Mama war sehr ernährungsbewusst und das eben, dann auch das Fleisch, was man isst, da gab es noch keine Bioläden. Und dann kam mal von einem Bauern, kam halt eine halbe Sau und die lag dann auf dem Küchentisch oder auch ein Rind. Also jetzt nicht ein ganzes halbes Rind, wäre sehr groß gewesen für unseren Küchentisch, aber sagen wir mal ein Schwein, so ein halbes. Und dann hat er uns auch erklärt, wo wie was liegt. Und
so, hier ist die Blase, hier sind die Rippen, sowas in der Art.
Die Blase da noch da war, das weiß ich nicht, aber die Rippen bestimmt, ja. Oder einfach so. So
Die Anatomie.
Und wir haben auch zu Hause enorm viel renoviert. Mein Vater hat einen Kachelofen gebaut und wir haben mitgemacht. Und also einfach so dieses handwerklich, was ich auch bis heute total liebe. Ich liebe es, zu, einfach zu renovieren, was auch immer es ist. Auch mal mit einer Hilti-Event sein muss. Leider habe ich jetzt nicht oft eine Möglichkeit, mit einer Hilti was zu machen. Aber ich liebe es zu renovieren. Und so das, und das habe ich von zu Hause. Das meine ich mit grenzenlos einfach so eine Idee zu haben und ganz viele Sachen selbst zu machen.
Weil du auch rangeführt wurdest. Ja, und genau. Ich möchte das auch, ich weiß, dass ich immer, wenn ich in dieses Thema einsteige, auf einen Schlag wahrscheinlich 200 Hörer weniger habe, weil die so die Augen verdrehen und so. Nichtsdestotrotz, ich werde nicht müde, das immer wieder auch dafür zu plädieren, es Mädchen zumindest anzubieten. Weil ich habe gerade neulich wieder so ein Reel gesehen, wo so zwei Geschwistermädchen so Sachen so selbst bauen. Die sind 9 Jahre alt oder so und gehen mit dem größten Selbstverständnis mit so Werkzeug um. Muss nicht jedem Kind gefallen.
Warum glaubst du, verlierst du jetzt Hörerinnen und Hörer?
Weil ich schon tendenziell immer wieder, das lässt sich irgendwie in meinem Kopf nicht aufhalten, bei solchen Themen ist es mir immer wichtig, auch so einen kleinen Abstecher in diese Stereotype zu machen und festzustellen. Ne? Also nicht jedes Mädchen, viele Mädchen wollen es rosa und sagen, ich kann kein Mathe und ich will keine Baustellen. Es gibt bestimmt, es wäre schön, wenn es inzwischen rosa Hiltis gäbe. Und ich glaube einfach, ich bin der Meinung, dass wir, da wiederhole ich mich jetzt, aber dass wir zusammengesetzt sind wie diese Trivial Pursuit Törtchen. Mal mehr, mal weniger groß. Wir sind Tortendiagramme. Und in uns ist alles, das vermeintlich Männliche, was auch immer darunter verstanden wird, das vermeintlich Weibliche. Ich würde das ungern aufteilen, sondern einfach, ich bin jemand, der eher introvertiert oder extrovertiert.
Alles,
oder
alle Geschlechter.
Wir sind doch alles
wir
sind,
so. Wir absolut, das finde
ich. Und insofern
auch,
würde ich, sieht man ja auch an dir, euer Vater hat gesagt, hier, schaut mal, so macht man einen Kachelofen. Hier, rühr das mal selbst an. Hier, jetzt schmier jetzt mal den Mörtel. Gucke mal, nee, das ist zu viel. Dadurch ist dein Interesse daran gewachsen. Bei deiner Schwester war es vielleicht anders. Vielleicht sagt die bis heute, ich finde Hiltis und Bohrmaschinen scheiße.
Nee, die ist genauso und mein Bruder ist genauso. Und ich finde auch, dass dieses Machen, das ist so toll. Und es ist für mich, gibt es kaum was Entspannenderes. Ich liebe auch Baumärkte, neben Raststätten so in so einem Baumarkt
das
zu
gehen.
Das
kann ich total verstehen.
Da bin ich dann, mein Gott. Und dann merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie anfange zu Hause, ich habe so einen super Akkubohrschrauber. Man darf nämlich nie die billigen Sachen da kaufen an der Kasse, wenn man 3 Stunden wartet. Weil da macht man dann irgendwie den Kreuzschlitz kaputt und dann kriegt man die Schraube nie wieder raus. Aber das ist so herrlich, so selbst einfach was machen zu können. Das ist, macht eine unglaubliche Freude.
Wir flüchten uns kurz in die Musik. Du lebst ja auch mit Tom Waits zusammen. Jockey
Full of Birdman. Das ist eine schöne Beziehung
wir uns
mit
jetzt
Tom.
Die Schauspielerin Janet Hein ist hier heute zu Gast. Falls Sie uns jetzt hier analog zuhören, als Radiozuhörerin oder Radiozuhörer, herzlich willkommen 2025. Mensch, noch so blutjung, das wird ein tolles Jahr für uns. Als Podcasthörerin oder Podcasthörer sind Sie natürlich ebenso herzlich gegrüßt, aber jetzt kann es theoretisch auch schon Juli sein. Wir wissen es nicht. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Mir gibt gerade recht mein mir gegenüber sitzender Gast Janet Hein. Eine Schwester, einen Bruder, habe ich ja schon gesagt. Und du hast erwähnt, dass ihr viel gesprochen habt. Du hast es so gesagt, es gab keine Probleme, es gab immer auch gleich Lösungen. Gab es denn Regeln und Rituale oder Tabus?
Oh Gott, jetzt fällt mir gar nichts ein. erstmal, also irgendwie so was Festgesetztes.
Zum Beispiel Pünktlichkeit, das geht ja mit Regeln einher, ne? Sei pünktlich, das ist eine Regel, aus Respekt vor dem anderen. Oder war das?
Ich habe den, in meiner Erinnerung war das so, dass wir sehr achtsam waren miteinander. Wir konnten uns sehr gut zuhören.
Also das Achtsam von heute ist das Aufmerksam von früher, oder?
Ja, also genau, das ist richtig, das hat sich verändert. Ja, aufmerksam, wir haben uns zugehört. Gut, wir sind uns auch oft beim Essen natürlich super ins Wort gefallen, aber wir waren auch, wir konnten miteinander reden und wir waren füreinander da. Und dann hat sich alles andere einfach auch ergeben. Und was ich vorhin auch nochmal meinte mit einer großen Freiheit, es war ein großes Vertrauen da. Meine Mutter war schon auffallend, was heißt auffallend, aber sie war ängstlich. Also es gab auch keine Handys. Also wenn ich jetzt heute, wüsste ich auch nicht, also meine Tochter mal nicht erreiche, wenn die unterwegs ist, dann frage ich mich, wie war das eigentlich früher, wenn du Mama warst und deine Kinder waren unterwegs und du hast die nie erreicht. Wahrscheinlich war es, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Handy, wahrscheinlich war es viel besser, weil man vielleicht auch die hat mal anders ziehen lassen können.
Absolut, ne? Dieses Loslassen, ja, genau. Ist eine andere Konditionierung, ja, heute natürlich, ja, ne? Dass du weißt, ich sehe das, wenn, ich verstehe das auch, ich habe selbst keine Kinder, deswegen kann ich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt ernst genommen werden bei diesem Thema, weil jede oder jeder, der sagt, hey, du weißt nicht, wie es ist, stimmt. Aber wenn ich manchmal beobachte, es gibt ja so eine App zum Beispiel, wo man an jedem Tag zeigt, wo man gerade ist, sich gegenseitig so. Also die Gruppe, die du wählst oder die dich akzeptiert, du kriegst dann um 5, machst du dann ein Foto davon, wo du jetzt gerade bist und das kann dann...
Und wer will das dann wissen?
Ja, das ist es. Deine Töchter, deine Väter, deine Kinder, deine Mütter, deine Nachbarn, ich weiß es nicht. Und das ist, ich denke so dieses früher, wenn du weggefahren bist als Teenager, als junger Mensch, klar, das Abenteuer hat begonnen. Also
genau, und das ist es.
Das ist genau der Punkt. Aber du musst dich auch aus Krisen sozusagen selbst rausretten. Ne? Du hast dann immer notfalls noch Kleingeld gehabt, wenn es hart auf hart kommt, und konntest zu Hause anrufen. Und dann musste man sich irgendeine Lösung überlegen.
Es war ein Abenteuer, jeden Moment aufs Neue, weil man gar nicht so wusste, das ist richtig. Ich meine, ich tue mich auch nicht so ganz leicht mit dem Loslassen. Es gibt von Khalil Gibran ein wundervolles Buch, Der Prophet. Und da spricht er über die Kinder und sagt, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Mhm. Und dann geht es noch weiter und weiter, es ist wundervoll, er spricht auch über die Liebe, über ganz viele Dinge, Zustände, aber das mit den Kindern hat mich immer am meisten beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, ja, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder und natürlich gibt es ein Alter und eine Zeit, wo wir absolut da sind, nämlich wenn die geschlüpft sind, da brauchen die uns Eltern natürlich, absolut. Und dann kommt irgendwann die Zeit, da ist es ganz wichtig, ihnen zu vertrauen und sie loszulassen. Und es ist echt verdammt schwer.
Das glaube ich. Ne?
Und trotzdem ist es enorm wichtig, weil wir wollen das, wir wollen, dass uns was zugetraut wird. Auch ich als Kind, du als Kind, wir alle als Kinder. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und
ich finde, also dieses Sicherheitsnetz zu haben, was du hattest mit dieser, ich nenne es jetzt einfach sogar mal bedingungslose Liebe, das ist was Wunderbares. Du musst aber schon auch wissen, dass du für bestimmte Dinge selbst die Verantwortung übernehmen solltest.
Nein, das ist klar, aber das kommt mit. Also ich bin wirklich, und deswegen kann ich das ja nur sagen, weil ich sozusagen mein eigenes lebendes Beispiel dafür bin, ich bin in dieser Behütetheit groß geworden und traue mir aber zu, und nicht nur, weil ich jetzt sage, ich lebe jetzt nun mal auch schließlich seit 30 Jahren alleine, aber ich traue mir komplett alles zu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass man sagt, oh, jetzt bist du aus so einer behüteten Familie, jetzt brauchst du immer um dich rum ein ganzes Team. Also ich liebe meine Teams, ich liebe meine Arbeit, ich finde es großartig, dieses große Puzzle Menschen, die zusammenarbeiten, wenn ein Film entsteht, ich bin ein Teil davon, das finde ich irrsinnig wichtig, ja, also ich finde diesen Halt toll, den wir von allen Seiten kriegen, aber ich kann auch alleine, ne, und das lernst du auch durch dieses Urvertrauen, was man bekommt.
Seit der Himmel hast du mitgebracht, von deinen Mitbewohnern von Element of Crime.
Ja.
Wie groß ist diese Wohnung eigentlich?
Ja, das ist eine Wohnung, wie kurz nach Mauerfall. Da war ich auf einer Party im Osten von Berlin und diese Wohnung hörte nicht auf. Es war auf einem Stock. Und die war mit dem Vorschlaghammer verbunden. Und ich sehe mich heute noch so durch so Löcher steigen. Und es hörte und hörte nicht auf. Ich träumte auch immer noch davon. Und so eine Wohnung ist es, da wohnen sie alle.
Ich sitze nur noch hinterm Haus in einem alten Liegestuhl.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Sie können sich zahllose, diverse, sehr, sehr unterschiedliche Gespräche anhören über die ARD Audiothek oder über YouTube, über die Radio 1 Homepage, zum Beispiel mit Dani Levy, Martin Wuttke, Karin Mioska, Judith Rakers, Ulrike Kriener, Mine Senterberger, Anne Will, Samira El-Oasil, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Jagoda Marinic, Armin Müller-Stahl und viele andere mehr. Und heute zu Gast ist die Schauspielerin Jeanette Hein. Und rein chronologisch oder biografisch sind wir jetzt an dem Part, an dem du in der Schule, in dem du Abi machst. Ich habe mich da sehr wiedergefunden. In einem ganz alten Interview erwähnst du, dass du musstest einen Punkt in Mathe machen. Mhm. Bei mir war es Bio, wo man sagt, aber Bio ist doch irgendwie ganz, also heute würde ich sagen, ach schön, Natur, weiß ich nicht.
Ja, ja, klar.
Aber was habe ich, ja, aber Rot-Grün-Blindheit habe ich gelernt. Also meine Prüfungsaufgabe, das haben sie mir, glaube ich, aus Mitleid gegeben, weil sie auch keinen Bock hatten, dass ich jetzt nochmal das Paarungsverhalten von Würmern im Wattenmeer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Geschenk sein sollte als Prüfungsaufgabe, weil ich diesen einen Punkt gekriegt habe, weil ich gesagt habe, ich, ganz ehrlich, was? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nichts darüber. Und dann hat, das weiß ich noch, Herr Hoppe, falls Sie das hören, gesagt, Bettina, was wissen Sie über das Wattenmeer? Und dann habe ich gesagt, Ebbe und Flut. Und dann haben alle aufgeatmet, weil sie wussten, eine Sache habe ich gesagt, die richtig ist. Und im Zweifel reicht es für diesen einen fucking Punkt. Und so habe ich mein Abitur bekommen.
Das finde ich großartig.
Und du musstest diesen einen Punkt in Mathe
noch holen. Mein Mathe, also es war Mathe. Unterricht, ich habe mir unterm Tisch die Fingernägel lackiert und mein Mathelehrer, jetzt weiß ich, wie ich reingehe.
Die vergisst man eigentlich nicht.
Hat er gesagt, also Jeanette, zu diesen einen Punkt, den kriegst du nicht so. So kriegst du den nicht, ja, den einen Punkt. Und dann saß ich da und dachte mir so, echt nicht? Und habe ihn wirklich mit dem größten Augenaufschlag angeguckt, aber unten tropfte der Nagellack irgendwie auf den Boden, egal wie auch immer. Mir war total sonnenklar in diesem Moment, dass ich diesen Punkt nicht kriegen werde, einfach so. Auch mit roten Fingernägeln nicht. Und deswegen habe ich mich echt anstrengen müssen, weil um einen Punkt in Mathe zu kriegen, habe ich wahrscheinlich jahrelang dafür lernen müssen. Ich habe einen Punkt gekriegt, aber da habe ich schon gemerkt, jetzt wird's ernst. Mhm. Jetzt wird's richtig ernst. Es wurde dann auch. Aber ich habe den einen Punkt bekommen und wie auch immer, ich habe dieses Abitur dann auch geschrieben.
Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
Gar keins, glaube ich. Dramatisch gestalten, also am Nachmittag Theater, aber Lieblingsfach hatte ich. Ich erinnere jetzt wahrscheinlich, wenn ich dann jetzt nach Hause fahre, erinnere ich mein Lieblingsfach. Aber spontan gesagt, glaube ich, hatte ich keins.
Also auch Deutsch war es dann nicht?
Nein. Rückblickend, wenn ich mich jetzt so reden höre, wie was es für ein Geschenk ist, dass man in der Schule sein kann, wenn man so viele tolle Sachen hört. Jetzt würde ich mich manchmal wahnsinnig gerne in den Unterricht reinsetzen. Mhm. Und wenn ich meiner Tochter sage, es ist so ein Glück, Mensch, du sitzt da und hörst so viele tolle Sachen. Aber damals, irgendwie, ich wollte das alles, glaube ich, tendenziell überhaupt nicht hören. Ich fand Englisch.
Es ist ja auch eine Frage der Aufbereitung. Entschuldigung, wenn ich dir da so reingrätsche. Ja, also jetzt bitte. So rückblickend, klar, es gab ganz tolle Bücher, die man lesen musste und vielleicht sonst nicht mehr gelesen hätte und die man auch, und ich glaube, jeder von uns hatte mal so dieses Aha-Erlebnis, dass man dann so Glasperlenspiel oder der Alchemist oder weiß ich nicht, irgendwas, wo man dann so sagt, das ist das Buch meines Lebens. Und dann liest man das 20 Jahre später nochmal und denkt so, was habe ich denn da drin gesehen? Keine Ahnung. Und es gab diese Lehrer, die es überhaupt nicht verstanden haben und Lehrerinnen, einen für das Fach zu interessieren. Und es gab die anderen, bei denen man plötzlich freiwillig ganz viel gelernt und gelesen hat und es machte einem Spaß. Hattest du das gar nicht?
Ich erinnere mich, ich erinnere mich an ganz viel Lernen, erinnere ich mich nicht, eigentlich in gar keinem Fach. Aber ich erinnere mich daran, dass ich gerne in der Schule war. Also ich mochte in der Klasse zu sitzen. Ich bin da gerne hingegangen, vor allem dann am Nachmittag eben auch dann so da haben wir das Gauklermärchen dann geprobt und Theater zu spielen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Mhm. Aber viel gelernt habe ich, glaube ich, nie. Aber meine Freundin Carola, die ich über alles liebe, die habe ich in der 11. Klasse kennengelernt. Und das war mit das größte Glück. Wir sind heute noch wirklich ganz tief verwurzelt miteinander. Und das weiß ich noch. Und ich erinnere mich dann noch an die Wawi, an den Biergarten, in dem ich war in meiner Schulzeit des Öfteren.
In den Freistunden oder in den Stunden,
Freistunden. Aber es ist trotz allem, auch wenn ich heute noch träume, dass ich mein Mathe-Abitur schreiben muss, was ich ja nie machen musste.
Ich finde, also haben die meisten von uns, dass sie so einen ganz alten Traum noch aus der Schulzeit haben. Ich hatte den jetzt lange nicht, jetzt wo wir drüber sprechen, kommt er wahrscheinlich wieder. Und es ist so, dass ich ganz reell fühle, dass ich denke, aber ich habe jetzt bestimmt 30 Jahre kein Mathe gehabt, also kein Bio gehabt in dem Fall bei mir. Wie soll ich das denn alles aufholen?
Ja. Bei mir ist es immer so, ich komme in die Schule und sag so, wie wir schreiben heute Mathe. Aber es ist 1a der Text, der auch damals war. Wir schreiben heute Mathe, irre. Und dann suche ich irgendwo bei allen meinen Mitschülerinnen die Arbeitsblätter zusammen. Aber das ist 1:1, wie es auch wirklich war. Das ist so. Aber ja, es ist gut. Ich bin glücklich. Ich habe durch dieses Abi habe ich mich irgendwie frei gefühlt. Also das kann ich, glaube ich, dazu sagen. Ich weiß nicht, wie ich diese Schulzeit geschafft habe, aber ich habe mich sehr frei gefühlt.
Du hattest auf jeden Fall die Befähigung, dadurch Regie zu studieren. Das hast du auch gemacht. Das hast du unterbrochen, weil du die Chance hattest, du hast in 3 Filmen, glaube ich, hat man dir ein Cello in die Hand gedrückt. Ne? Aber da warst du auf jeden Fall die Cellistin. Ja. Und das ist natürlich eine irre Chance gewesen. Wie auch immer, warst du bei einem ganz klassischen Casting? Es gibt da verschiedene Varianten.
Nee, es ist so. Meine Theorie ist, dass wenn man sich was wirklich richtig wünscht, dann sendet man es aus. Es ist einfach eine gewisse Kraft, die von einem ausgeht. Es ist eine Energie und dann begegnet es einem auch. Weil wir haben uns irgendwie gefunden, was eigentlich mehr so aus Zufall.
Sherry Harmon die Regisseurin.
Ja, und das bei dem Casting, ich habe ja da auch gar nicht Schauspiel studiert und bei dem Casting, aber irgendwo hat es geklickt. Wir haben uns irgendwo erkannt. Es gibt manchmal, ich finde, es ist so wie jeder Moment ist so wie so ein kleines Zahnrad und irgendwann greifen die dann alle so ineinander und zack, und dann ist der Moment da. Und man weiß gar nicht, wann es ist. Man braucht einfach viel Geduld. Und dieser Moment war da. Alle kleinen Zahnräder haben ineinander gegriffen und plötzlich haben wir uns erkannt, gesehen, zusammengearbeitet und es hat eine unglaubliche Freude gemacht. Ja, und so fing das dann an.
Und dann wollte ich gerade sagen, und dann bekam es aber auch ziemlich schnell, nahm es ganz schön Tempo auf, ne? Du hast dann tolle Angebote bekommen und das ist ja dann auch noch, das war noch so eine goldene Ära des Fernsehens so. Also auch dann später dieses bis in die Spitzen. Da war noch Geld da für auch so Eigenproduktion. Ich glaube, das war so ein Prestige-Ding auch von Sat.1. Das lief, glaube ich, in Sat.1.
Bis in die Spitzen war ja dann schon sehr viel später. Die Risa Kees, die mich da in München, also die hat mich in München an die Hand genommen. Das war eine wundervolle Casterin, die Risa. Und da habe ich dann erstmal das Trio gemacht mit dem Götz-George und der Hermine Hundgeburt. Das war so ganz am Anfang, da hatte ich einfach einen Felix Eitner, Christian Redl, unglaubliche Kaliber. Die Hermine ist eine Traumregisseurin. Dann habe ich mit dem Markus Imboden gearbeitet, Frau Rettig-Dicerni und ich mit der Martina Gede, mit der Iris Berben. Also ich hatte wirklich ganz schöne Kaliber an meiner Seite zu Beginn. Und das war einfach ein ganz großes Glück.
Du hast ja auch für die Cellistin auch gleich diesen Diva Award bekommen, der jetzt nicht mehr verliehen wird, aber der damals.
Das gibt's nicht mehr, genau. Das ist, weil es war, glaube ich, noch, der hatte noch, das war eine kleine goldene Statue und der hatte eiskalt eine Videokassette in der Hand. Weißt du so? Das ist wirklich aus der Steinzeit, würde meine Tochter sagen. Und da ist es auch her und es ist herrlich. Ja,
aber trotzdem, gleich für die erste große Rolle auf die Art und Weise ausgezeichnet zu werden. Ich glaube, vom Freistaat Bayern auf jeden Fall für Künstler. künstlerisch und kommerziell sehr erfolgreiche und außergewöhnliche.
Ich habe einen Fax bekommen, das weiß ich noch. Ich habe einen Fax bekommen, dass ich diesen Preis bekomme. Das ist heute alles ganz undenkbar. Ich saß zu Hause, man hatte so einen riesen Knochen, so ein Faxgerät und plötzlich machte das und dann kam so ein Papier da raus und das fand ich so aufregend. Oder du kriegst einen Fax zu Hause. Ich verstehe überhaupt nicht mal, wie ein Mixer funktioniert. Und dann kommt so ein Fax raus und da stand es drauf, sehr geehrte Frau Hein und so. Und das war so toll. Ja, das war wirklich richtig schön.
Und das musste ja für den Start, denn das war wirklich der Start für dich. Das war ja einfach die erste große Rolle, ja. Überhaupt die erste Rolle. Mit so einer Auszeichnung gleich zu beginnen, das kann einen natürlich auch unter Druck setzen. Oder hast du es einfach nur als Bestätigung deiner inneren Stimme verstanden?
Nee, ich hatte...
Der Hund träumt gerade. Deswegen
ist es schön.
Lustig. Diese lustigen Geräusche.
Wahrscheinlich, hoffentlich nicht vom Mathe-Abitur. Du musst kein Mathe-Abitur nachschreiben.
Nein.
Wir haben sie vielleicht angesehen.
Sie träumt von einer Packung Wurst, die sie nicht aufkriegt, weil sie keine Finger hat. Das ist viel schlimmer.
Die beißt die einfach auf. Ja. Warte, wo waren wir? Mathe-Abitur? Haben wir schon
Die Auszeichnung. Ja. Was hast du, ob das, wenn man.
Nein, ich habe keinen Druck. Ich habe lustigerweise überhaupt gar keinen Druck. Ich hatte keinen Plan und keinen Druck. Ich habe mir auch nicht irgendwas vorgenommen. Ich hatte nie, wo ich gesagt habe, jetzt muss irgendwas kommen, sondern es ist einfach passiert. Manchmal ist auch nichts passiert. Also es war so, wie es war. Aber ich bin da nicht irgendwie, ich habe da nicht irgendwas verfolgt jetzt und gedacht, oh, jetzt muss man das so und so machen. Wenn ich heute junge Kolleginnen und Kollegen erlebe, die zum Teil richtig sein auf Instagram sein müssen und präsent sein müssen oder so, das gab's alles noch gar nicht. Es gab Faxgeräte und es gab Briefe und es war ja eine andere Zeit und ich war parallel schon noch auch auf der Filmhochschule. Ich hatte meinen wundervollen Sohn. Also es war irgendwie so, dass ich gar nicht unbedingt jetzt das so
verfolgt hast.
Also schon verfolgt, innerlich, emotional, aber ich war jetzt nicht auf der ständigen Suche.
Du hattest keinen Plan.
Ja, ich hatte keinen Plan.
Nick Cave hast du mitgebracht.
Oh ja.
I'm Your Man. Mhm. Der hat ja eine Weile in Berlin gelebt. Aber das war, bevor du nach Berlin gekommen bist, oder? Oder seid ihr euch mal begegnet?
Ja, wir müssen uns begegnet gewesen sein, sonst wird er ja jetzt nicht auch bei mir wohnen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich finde, also ich verbringe unfassbar gerne Zeit, seine Lieder zu hören. Und ich finde einfach, wie er dieses Lied singt und interpretiert, wo ich immer sage, also wenn ich ein Mann wäre, und was du vorhin auch gesagt hast, ich bin auch, ein Teil in mir ist bestimmt, auch nicht nur durch das lange Alleinleben, aber ich habe auch bestimmt eine, so wie wir alle, auch eine ganz starke männliche Seite.
Was ist denn eine männliche Seite?
So wie ich mir das so vorstelle, ist irgendwas, ist eine männliche Seite, ist eine gute Frage. Für mich ist eine männliche Seite irgendwie so wirklich sein Wort zu halten.
Oh, das machen Frauen nicht.
Doch, natürlich. Nein, aber das Männliche schließt ja das Weibliche nie aus. Das ist, glaube ich, also.
Aber dann müssen wir es ja, dann können wir es ja auch einfach Zuverlässigkeit nennen und nicht männlich oder weiblich.
Ja, aber ich habe überhaupt nicht, ich tue mich überhaupt nicht schwer, männlich, weiblich zu sagen oder alle Geschlechter, weil wir alles in uns tragen.
Das ist es ja.
Genau.
Also, wenn es austauschbar ist, dann.
Nee, aber es ist, nein, das, um Gottes Willen, Frauen, eine Frau ein Wort, ein Mann ein Wort, das spielt gar keine Rolle, aber was man. Wie soll ich das sagen, was ich mir so wünschen würde, ist es so schwierig, wenn man sozusagen sowas sagt, dass man das männlich schön findet? Also wenn ich jetzt sage, ich finde es toll, wenn ein Mann zum Beispiel humorvoll ist, super gelassen ist, ist mir völlig egal, ob der einen Bierbauch hat oder ein Sixpack, also lieber ein Bierbauch wahrscheinlich in dem Falle. Das ist bei einer Frau gilt das alles auch. Also das eine, also wenn ich jetzt über Männer rede, würde ich das bei Frauen gar nicht ausschließen und umgekehrt auch nicht. Es ist nur sozusagen, wenn ich jetzt davon rede, wie Nick Cave singt, also I'm Your Man, was er alles machen würde, ne? Er steigt in den Boxring oder er zieht sich eine Maske auf oder er ist einfach, er geht mit mir ein paar Meter und die anderen lässt er mich alleine laufen, so. Das ist einfach sowas, wo ich mir dann so einen Mann drunter vorstelle. Aber bei einer Frau würde ich mir das Gleiche vorstellen können.
If you want a lover, I'll do anything.
Die Schauspielerin Janet Hein ist heute hier zu Gast. Warst du schon mal starstruck? Oder gibt es oder gab es jemanden, den du, irgendeinen Star, den du unbedingt mal kennenlernen wolltest? Und vielleicht ist es dir auch gelungen. Ich habe jetzt nur gerade über auf meine Unterlagen geschaut und habe gesehen, ach ja, stimmt, sie hat ja mal Kevin Costner seine goldene Kamera überreicht. Das wäre für viele ein ganz aufregender Moment gewesen. Keine Ahnung, war es für dich ein aufregender Moment?
Ich fand den sehr charmant, auf jeden Fall. Ich habe das jetzt gar nicht so mit Stars. Also wenn ich gedreht habe und da waren dann also Stars, die sind genauso wie alle. Es ist schön, wenn Menschen so bei sich zu Hause sind. Das finde ich toll. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn Menschen mit sich zufrieden sind. Das hat eine große Ausstrahlung, es hat eine große Zufriedenheit und das finde ich wunderschön. Und vielleicht macht es auch einen Star aus und vielleicht ist es dann auch sowas. Aber so die Zusammenarbeit war immer großartig. Ich habe jetzt mit Daisy Ridley gedreht, Young Woman and the Sea, die junge Frau und das Meer und Jerry Bruckheimer und seine, also Disney.
Als Produzent, der wirklich große Filme gemacht hat.
Und der saß mit dem Chad O'Mahn, mit Jeff Netherson, also mit den anderen Produzenten auch. Die saßen wochenlang, monatelang vor dem Monitor und haben sich jede Szene angeschaut und auch ab und zu mal was gesagt und einzig eingebracht. Also das ist einfach diese unglaubliche Leidenschaft, etwas zu tun, diese Präsenz, der Enthusiasmus und die Freude. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja nicht ohne Grund Isolation von Johnny Depp mitgebracht. Lustigerweise bin ich so, ich meine, er ist eine Mega-Projektionsfläche, klar. Und was mir bei ihm aber so irrsinnig mich berührt hat, es gibt ein Bild, da sitzt er und malt in seiner Wohnung. Das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen. Und da malt er und das ist alles um ihn rum unglaublich wild und gelebt und lebendig. Und das hat mir enorm gut getan. Das hat mir gefallen. Ja, so wie es da aussieht, so wie er arbeitet. War er als Maler gerade so unterwegs. Und das fand ich schön. Und klar ist, wenn man jetzt jemanden sieht und den man gar nicht kennt, eignen sich dann auch manche Menschen eben, dass man da auch viel reinprojizieren kann.
Das sind
kann.
Wir ja alle ist eigentlich ja auch füreinander. Ja, ne? Klar. Wir sind alle Projektionsflächen.
Ja, und aber ich finde es oft auch einfach total inspirierend, ja, eben wenn Menschen bei sich zu Hause sind, das finde ich sehr sexy. Ob Männer und Frauen und jedes Geschlecht, jeder, der, egal irgendwie welches Geschlecht es ist, das spielt alles grundsätzlich keine Rolle, aber dieses bei sich zu Hause sein.
Also bei sich zu Hause meinst du auch wirklich in sich ruhen?
In sich ruhen, was nicht heißt, dass man nicht auch mal völlig über die Ufer tritt und ganz wackelig ist, das meine ich überhaupt nicht. Aber so diesen, auf der Reise so sein, sich einfach auch immer wieder suchen, das ist ja auch was Schönes, immer wieder zu gucken, so, was ist es eigentlich, Veränderung auch zuzulassen.
Was ist denn die größte Veränderung, die du an dir selbst beobachtest in den letzten, keine Ahnung, ein, zwei Jahren?
Ich habe mich erstaunlicherweise, ich bin jemand, der extrem gerne so auch meine eigenen Welten erschafft. Und ich habe aber manchmal so gemerkt, so wenn ich irgendwie, ich habe so einen Weg versucht zu finden, wie ich Stille in mir finden kann, ohne das Außen. Ja, ich habe so gedacht, Ich brauche manchmal einfach so eine Ruhe. So, wie finde ich die? Woher kriege ich die? Ja. Und wie kann ich den Stecker ziehen bei mir selber? Wir sind ja unheimlich viel Zeit mit uns zusammen. Ja, das ganze Leben lang haben wir ständig mit uns zu tun und manchmal brauche ich die Ruhe vor mir selber auch. Und ich habe dann angefangen, womit ich mich aber auch schon so in Büchern viel beschäftigt habe, aber mit der transzendentalen Meditation. Ich habe angefangen zu meditieren und aber richtig konsequent. Und was ich vorhin auch schon mal meinte, diese Konsequenz, die Regina Feldmann, meine Rolle, die ich jetzt gespielt habe im Palast, die ist ja Vorbildfunktion, die hat da, sie ist Ballettdirektorin, sie hat unheimlich viele Tänzerinnen und Tänzer und diese Verantwortung, die sie hat, diese Vorbildfunktion zu zeigen, wie Disziplin ist, sie ist ja perfektionistisch, sie ist auch sehr herzlich, hat auch eine große Strenge und ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt spiele, dann muss ich auch diese Verantwortung übernehmen, also für die Figur, aber auch für mich selber und habe eben angefangen, einfach von heute auf morgen habe ich überhaupt keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe angefangen, regelmäßig zu meditieren, meine 5 Tibeter zu machen, morgens und abends. Und das ist ein absolutes Novum, dass ich Sachen richtig konsequent durchziehe, weil ich eigentlich immer, das fand ich eigentlich alles immer super spießig. Ich habe mir gedacht, oh nö, wirklich nicht früh ins Bett gehen, früh auf. Ich stehe auch um 5 noch auf in der Früh, weil ich diese Zeit so liebe. Und ich dachte mir, nee, das ist alles super spießig, Janett.
Und jetzt ist es eine Struktur
und jetzt,
geworden.
Ja, und jetzt finde ich es überhaupt nicht spießig. Es gibt mir eine enorme Sicherheit. Es gibt mir eine enorme Freiheit. Und ich brauche irgendwie ganz vieles überhaupt nicht mehr, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich brauche eigentlich irgendwie so, ich bin extrem erfüllt, ohne viel von außen. So. Und das macht mir eigentlich sehr große Freude und das ist relativ jung.
Iggy Pop hast du mitgebracht. Oh, Lust for Life. Hier steht mein ewiges Schönheitsideal.
Ja. Ich finde ihn, also wenn ich so ein Schönheitsideal hatte, war es auszusehen wie ein Reh oder wie Iggy Pop. Weil er einfach, ja, der Mann, dieser Körper, ich finde ihn traumhaft. Ich meine, jetzt bin ich eine Frau, aber ich rede ja sowieso von Auflösung von Geschlechtern, von Raum und Zeit. Das spielt eigentlich alles keine Rolle. Ich finde ihn immer wunderschön, weil er war für mich dieser Körper, der ist so feingliedrig und sehnig. Und diese unbändige Energie, die hat er jetzt auch. Ich finde, man sollte eben auch das Alter auflösen, spielt überhaupt keine Rolle. Auch bei gar keinem Geschlecht. Es ist völlig wurscht, wie alt du bist. Es ist die Energie, die in dir wohnt und sich ihren Weg nach draußen sucht. Und wenn ich Iggy Pop jetzt auch sehe, also nicht live, außer bei mir zu Hause, aber auf Videos oder so, diese Kraft, diese Freude und diese unglaublich tolle Musik, die er macht.
Ich glaube, er hat einen Kakadu, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Hat er den?
Weil ich meine, dass ich ihn, da muss ich jetzt gleich mal nachgucken, weil du eben auch Instagram gesagt hast. Ich meine, dass man hin und wieder Iggy Pop sehen kann.
Ist der
kann.
Auf Instagram?
Ich glaube ja. Ah, okay. Ich schaue gleich mal nach. Und dann meine ich, habe ich gerade vor wenigen Tagen erst ein Interview, ein Reel gesehen, ein Video. Da spielt er so einem weißen Kakadu, der auf seinem Bein sitzt, einen Song vor und der fängt erst so ganz langsam an zu wippen und dann macht er so, also der Kakadu, nicht Iggy, und dann macht er da so Takt irgendwie mit seinem Kopf und wird immer wilder und geht aber voll in diesen Rhythmus rein. Ich glaube, das ist genau die Art von Video, die dein ganzes Verhältnis zu den sozialen Medien auf den Kopf stellen wird. Du wirst für Stunden verloren gehen. Zurück in der Hörbar Rust, die Sie jeden Sonntag als Radiosendung hören können und wann immer Sie wollen, auch als Podcast. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Jeanette Hein, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Und es ist schon zweimal angeklungen, der Palast. Wir hatten auch letztes Jahr noch Benno Fürmann zu Gast, der ja auch im Palast eine Rolle spielt. Im wahrsten Sinne, es geht um die zweite Staffel dieser, wie es genannt wird, Event-Serie. Die erste Staffel lief 22. Hat er im Schnitt, ich glaube, 6 oder 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind tolle Zahlen. Und jetzt eben die Fortsetzung. Gibt es seit Mitte Dezember in der Mediathek und wird jetzt linear am 6., 7. und 8. Januar ausgestrahlt. So viel jetzt mal zum Organisatorischen. Was ist der Palast? Also wie würdest du Leuten diese Serie schmackhaft machen oder diesen Mehrteiler?
Also ich würde sagen, es ist 1990, die Mauer ist gefallen und Berlin ist ein Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Und es ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr spannend und auf der anderen Seite gibt es auch viele Unsicherheiten. Aber genau in diesen Unsicherheiten liegt auch eine ganz große Chance, nämlich eine Chance auf Neuanfang und auf Veränderung. Und wie wir ja alle wissen, ist Veränderung, das sagt auch die Regina Feldmann sehr schön, die Ballettdirektorin.
Deine Rolle.
Die einzige Konstante in unserem Leben. Ne? Und der Palast tanzt vor einem halbleeren Zuschauerraum. Ihm droht die Schließung. Und jetzt erleben wir ein Ensemble, was mit einer großen Eigenverantwortung, also jeder für sich, aber auch in einem großen Zusammenhalt, mit enorm viel Freude, mit Kreativität, mit viel Fantasie und Enthusiasmus sich zusammentut und sich dieser Herausforderung stellt. Und das alles eben auf der größten Showbühne der Welt.
Damals.
Nee, immer noch.
Immer noch?
Es ist immer noch die größte Showbühne der Welt.
Wird das nach Quadratmetern gemessen oder wonach?
Vermutlich. Und vielleicht auch, weil da plötzlich kommt dann da eine Fontäne aus dem Boden, ein Riesenbrunnen, du hast plötzlich einen See, Fische tanzen, beziehungsweise schwimmen, tanzen schwimmend. Also da ist schon unglaublich, was da geboten wird. Ja, es ist die größte und es wird sehr spannend, aber es ist eben auch so, dass außerhalb, also im Palast, haben wir den Aufbruch, aber auch draußen, also wir erleben auch das Berlin kurz nach Mauerfall und wirklich unglaublich spannende Auseinandersetzungen, Tanzshows auch auf der Straße und viel Leidenschaft und eine geheime Liebe. Also es ist wirklich für jeden was dabei.
Mit dabei unter anderem Matthias Matschke, der großartige Schauspieler, Larry Müller, Marc Hosemann, Benjamin Sadler, Petra Kleinert. Regie führt Uli Edel. Ihr habt 4 Monate gedreht. Für wie viele Episoden?
Für 6 Episoden.
6 Episoden. Also wenn Sie zu Hause sagen, gut, ich mache das in einem old-fashioned way, dann haben Sie die Möglichkeit, sich diese 2. Staffel, diese 6 Episoden an 3 Tagen hintereinander anzuschauen, am 6., 7. und 8. Januar im ZDF. Oder Sie machen es wie all die jungen, modernen Leute auch und bingen sozusagen. Mm, ja? Herrlich, alles hintereinander wegballern. Das ist ja auch, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ohne der Nostalgie jetzt zu viel Platz einzuräumen, aber als sich das änderte, der nächste Schritt von der Videothek war ja dann die DVD und dann eine ganze Staffel auf DVD, da kennt man jemanden, der hat die ganze Staffel von sowieso auf DVD und dann eben dieser Schritt zu, du musst nicht mal mehr rausgehen, du kannst das, was für uns alle heute selbstverständlich ist, du kannst es alles in den Mediatheken sehen, du kannst es über die Streamingdienste sehen. Wie ist das bei dir? Guckst du noch analog Fernsehen?
Ich habe gar keinen Fernseher.
Wie lange schon nicht?
Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Fernseher. Also, warte kurz, doch, ich muss einen gehabt haben, weil ich mit meinem Sohn, wir haben ja Videokassetten gehabt, dann muss man auch einen Fernseher gehabt haben. Aber ich hab also keine Antenne gehabt. Ich hab kein Fernsehen geguckt. Mhm. Aber er war sozusagen, wie nennt man das? Ich kann mich nicht, also ich weiß es nicht, aber er war, also das Medium.
Er war an den Strom angeschlossen. Er diente sozusagen als Monitor. Ihr habt ihn missbraucht als Monitor.
Wunderbar, wir haben den Fernseher als Monitor missbraucht. Genau, so, das haben wir gemacht mit einer DVD-Kassette oder mit einem
DVD-Kassette.
Nee, DVD-Kassette gibt es nicht, mit einer Videokassette oder mit einer DVD. Und jetzt, wenn ich mir was gucke, das muss ich auch sagen, ich hab einen Beamer, den habe ich, aber der ist, glaube ich, eine dicke Staubschicht. Ich schaue auch manchmal Serie. Ich schaue super selten was. Wirklich ganz, ganz selten. Ich glaube, meine Lieblingsserie ist immer noch Breaking Bad. Und das war, glaube ich, eine der ersten Serien, die es überhaupt gab. Aber sie ist immer noch meine Lieblingsserie. Jetzt habe ich mir den Pass angeschaut. Und ich muss aber dann sagen, das liebe ich auch. In diese Welt abtauchen. Und dann löst sich überhaupt alles auf. Es ist auch egal, ob ich irgendwie früh aufstehen muss, soll, will. Keine Ahnung. Es nur noch, du fließt da rein. Es ist deine Familie. Ja, also du, oder was auch immer. Man will nicht unbedingt alle vielleicht als Familie haben, die da mitmachen. Aber es ist, das liebe ich auch. Richtig. Den Körper rein in die Geschichte.
Wenn du dir ein Projekt aussuchen könntest, ein Traumprojekt. Was wünschst du dir? Gibt es irgendeine Rolle, die du immer noch mal, du hast ja auch zum Beispiel Theater gespielt eine Zeit lang, ich glaube sogar in Bochum, am Schauspielhaus Bochum?
Ja, ich habe wenig Theater gemacht. Ich habe ein Stück in Bochum gespielt, ich habe mal eins in Wien gespielt, ich habe eins in Berlin gespielt und eins in Hannover. Also das ist überschaubar, aber es waren wundervolle Arbeiten. Wenn ich mir was aussuchen könnte, ich würde gerne so eine Rocksängerin spielen, weil ich möchte unbedingt gerne Gitarre spielen lernen. Ich habe, glaube ich, sehr viele Stimmgeräte zu Hause. Jetzt gibt's das ja auch auf dem Handy. Ich habe, glaube ich, sehr viele so Gitarrenanfängerbücher und auch Gitarren. Manchmal finde ich auch eine auf der Straße, die nehme ich dann auch mit, weil ich immer denke, es kommt der Moment und ich weiß, er wird irgendwann kommen. Und ich würde unglaublich gerne singen und Gitarre spielen und dann als Cowboy an Raststätten fahren, so eine Tour machen irgendwo. Vielleicht schreibe ich mir das Drehbuch selber. Die Frage ist, was das wird, aber es ist eigentlich, spielt auch keine Rolle, was es wird. Es geht darum, ob man es macht. Vielleicht mache ich das.
Es kann doch aber nicht sein, dass du noch nie gesungen hast.
Doch, ich habe gesungen. Und zwar mit meinem Freund Ari Moog. Der ist ein Schulkamerad von mir aus München. Und wir haben uns nach vielen Jahren am Potsdamer Platz sind wir uns begegnet und da am Potsdamer Platz ja wirklich gar kein Herzschlag ist, haben wir uns relativ schnell wahrgenommen, wir beide. Und dann haben wir uns verabredet und haben wirklich Musik zusammen gemacht, weil Ari ist ein begnadeter Komponist, Pianist und mir sind Texte eingefallen. Und zwar beim Autofahren. Ich glaube, deswegen liebe ich das auch so. Beim Autofahren weiß ich noch, da gab es noch so Diktiergeräte, da gab es noch keine Handys mit Aufnahmefunktion, auch Steinzeit. Und plötzlich fielen mir Texte ein. Und dann habe ich die einfach losgesungen. Und dann haben Ari und ich uns getroffen, immer wieder zusammengesetzt. Er hat gespielt und ich habe gesungen oder was auch immer, wie man das nennt. Ich weiß nicht, ob man das Singen nennt, ist mir auch völlig egal. Und das hat mir unglaublich Freude gemacht. Jetzt haben wir uns schon Jahre nicht mehr gesehen, weil er lebt in München und ich in Berlin, aber ich würde es auch gerne wieder machen und es macht mich unfassbar glücklich, ist einfach diese Momente zusammen zu sitzen, Musik zu machen, zu singen, Klavier zu spielen, zu hören.
Also du hast eine sehr, sehr angenehme Stimme, finde
Vielen
ich.
Dank.
Also wenn du jetzt auch noch musikalisch bist, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber dann setz dich hin und schreib, genau, steh weiter morgens um 5 auf und dann schreib dir mal die Rolle vielleicht für einen guten... Ja, an den Raststätten Deutschlands, gut. Wenn es da ein bisschen schöner und ein bisschen melodischer, ein bisschen sinnlicher zugeht.
Ja, da müsste man ganz gutes Licht machen dann, aber wir kriegen das hin.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich habe zum Beispiel eine Fransenjacke, die kann ich dir leihen.
Ja, das wäre fantastisch.
Ich habe zwei Paar Cowboystiefel. Also die Fransenjacke hat so einen dunklen Cognac-Ton, wenn das okay ist.
Klingt gut, ja.
Und tolle Cowboystiefel, die zudem auch noch sehr bequem sind. Was hast du für eine Schuhgröße?
40.
Nee, dann passen sie dir nicht
ganz. Was ist das für eine Größe?
39.
Gut. Mhm. Aber sind die ausgelatscht?
Sie sind in einem guten Zustand, würde ich sagen.
Dann könnte ich das mal anprobieren. Gut. Dann müsste ich nur diese Wintersocken ausziehen, die ich gerade anhabe. Und dann passe ich da vielleicht rein.
Das ist richtig. So, wir haben noch zwei Songs, die wir unterbringen wollen und müssen. Oh, da ist ja dein Sohn.
Ja.
Jonas. Jonas Hein. Und das Stück heißt Alice oder Alice oder Alice oder wie heißt es?
Alice fände ich toll. Jetzt, wo ich dich so höre, fände ich Alice Felicita. Toll.
Ja.
Das ist eine andere Baustelle, aber ich glaube Alice heißt das, glaube ich.
Alice.
Aber aussprechen darf es jeder, wie er will.
Und dein Sohn, Anfang 30, komponiert klassische Musik?
Also Jonas, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen. Wir haben vorhin kurz darüber geredet, über Kinder, die Klavier spielen. Also Jonas hat auf jeden Fall Klavier gespielt. Entweder war das Klavier da, erst war das Klavier da oder Jonas, ich erinnere mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er in den Klavierunterricht gegangen, schon im Kindergarten. Und Jonas hat eigentlich immer am Anfang der Stunde gesagt, Mama, heute höre ich auf. Dann habe ich gesagt, okay, berät es mit dem Martin. Martin war sein Klavierlehrer. Und dann hat Jonas diese Klavierstunde gehabt und hat gesagt, Martin, heute höre ich auf. Und Martin meint, der ist klar. Und dann hat Jonas gespielt. Und diese Stunde war so, dass er danach weitermachen wollte. Und so ging das eigentlich jede Stunde. Und er hat nie aufgehört. Es hat ihn begleitet und begleitet. Und dann hat er auch nach der Schule hat er mehr Techno gemacht, hat auch aufgelegt. Und dann hat er auch Produktion studiert. Eigentlich müsste er das selber erzählen, weil ich wahrscheinlich jetzt vielleicht auch vieles nicht ganz richtig sage. Auf jeden Fall hat er dann angefangen zu komponieren. Klassische Klavierstücke. Und dann hat er sie selber auch gespielt. Und das ist ein Begriff, es heißt Neoklassik. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil ich das auch nicht so einordnen kann genau. Ich kann nur sagen, ganz unabhängig davon, dass es jetzt mein Sohn ist, dass wenn ich seine Musik höre, dass ich sofort wegfliege, dass ich verreise, dass ich völlig woanders bin, dass ich ganz andere Gedanken auftun. Manchmal sehe ich irgendwelche Geschichten, ich sehe Bilder. Ich finde, das ist eine sehr filmische Musik, die einen aber auch in Welten entführt. Und wenn ich zum Beispiel Sachen schreibe oder auch arbeite, dann höre ich die Musik und es ist für mich eine unglaublich tolle Begleitung, aber sie ist auch zur selben Zeit sehr inspirierend. Und er hat eben jetzt auch angefangen, also er hat, glaube ich, 2016 kam sein erstes Album raus, Solo Piano, dann sein zweites Album ist Weißes Rauschen und jetzt vor kurzem im November, 19. November hat er im Kolosseum gespielt, auch zusammen mit einem Kollegen, dem Robert und der Feli. Robert spielt auch Klavier und Feli Cello und da ist er eben aufgetreten und ja, also ich liebe seine Musik.
Was ist die größte Ähnlichkeit zwischen euch beiden?
Also wir sind sehr, sehr besessen in dem, was wir tun.
Wenn es euch packt.
Wenn es uns packt, ja. Wir sind, genau, nicht, also genau, das ist gut, was du sagst. Wenn es mich nicht packt, geht es mir wirklich am Arsch vorbei. Aber wenn uns was packt, dann sind wir enorm besessen, sehr, sehr perfektionistisch. Jonas kann unfassbar gut zuhören. Ich hoffe, das kann ich auch so. Er ist enorm interessiert und er taucht einfach in alles ein. Also alles, womit er sich beschäftigt. Wobei, das kann ich gar nicht so gut. Also die Sachen, die er auch kann, ist einfach irrsinnig komplex. Natürlich auch als Musiker irrsinnig mathematisch, sehr logisch. Hat auch eine, also und taucht ganz, ganz tief. Ich würde es wirklich sagen, bis zu den Wurzeln ein. Und das mache ich mit den Arbeiten, die ich mache. Das ist ganz anderes. Also in meinem Beruf oder in meinem Leben, das mache ich eben auch. Also ich würde sagen, so Tiefseetaucher sind wir.
Jeanette Hein ist heute hier zu Gast. Du hast 2014 an der Seite von Til Schweiger in Honig im Kopf mitgespielt. Das war eine Zeit, in der deine Tochter dementsprechend jung war. Vielleicht so 7, 6?
Ich kann nicht kopfrechnen. Was ist vielleicht 2006 geboren?
Ja, 6, dann ist sie 12, dann war sie 8.
8.
Sie hat dich am Set besucht von Honig im Kopf. Und hat, da geht es ja auch um Demenz und auch ums Sterben. Und sie hat dich gefragt, was kommt eigentlich nach dem Tod? Was hast du geantwortet? Weißt du das noch?
Hat sie das wirklich gemacht? Oder ist
das
jetzt?
Das ist aus der, zumindest, du hast vor 10 Jahren, als es die Berichterstattung gab, hast du Interviews gegeben zu dem Film und dann da hast du gesagt, sie hätte dich besucht und hätte. Hätte dich, aber nicht, was du ihr geantwortet hast.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, warte ganz kurz. Also
sie hat dich besucht am Set. Aha. Also letztendlich ist es auch gar nicht wichtig, absolut, dass du dich daran erinnerst. Nur was
um
würdest
Demenz
du ihr,
und Tod?
Ja, das Thema des Films, ne? Also auch Abschied so. Und da hat sie dir offenbar die Frage, das hast du in einem Interview gesagt, die Frage gestellt, was kommt eigentlich nach dem Tod? In diesem Interview taucht aber die Antwort gar nicht auf. Okay. Also ich weiß nicht, was du geantwortet hast.
Ja, das weiß
was
ich
würdest,
auch nicht
Was
mehr.
Würdest du ihr heute antworten?
Also ich bin tendenziell mittlerweile, glaube ich, dass unsere Seele losgelöst von unserem Körper existiert. Das würde ich mal so sagen. Und ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung, das werden wir dann alle sehen, ich könnte mir vorstellen, dass die auch wirklich wiederkommt. Ich habe dafür jetzt keine Beweise. Ich weiß lustigerweise, weil du gerade sagst, meine Tochter, ich erinnere, dass meine Tochter, als sie angefangen hat, so ganze Sätze zu machen, mir lange Zeit erzählt hat, Mama, als wir uns beide noch nicht kannten.
Wow.
Da habe ich mit dem so und so zusammengelebt und wir hatten also ganz viele Kinder und manchmal rief der auch noch an und so und dann hat sie mir und diese Namen mit dem Mann, mit dem sie verheiratet war und ihrem Freund, die sind bei uns zu Hause überhaupt nicht aufgetaucht und sie hat mir genau erzählt, wie sie gelebt hat und ich will es gar nicht überinterpretieren, warum auch, das ist gar nicht überhaupt meine Art, weil ich gehe damit auch sehr spielerisch um. Ich glaube einfach nur, dass das gut möglich ist. Und es gibt ja auch, es gibt nicht nur in Indien, es gibt überall auf der Welt, ich weiß nicht, ob man sagt Institute, aber auch Studiengänge an der Uni, ich glaube in Sydney ist es, da geht man diesen Phänomenen nach, Menschen, die erzählen, dass sie schon mal gelebt haben und sucht die Familien. Also das ist jetzt, um da jetzt in die Tiefe zu gehen, das ist jetzt hier vielleicht nicht der richtige Rahmen, aber ich kann mir das enorm gut vorstellen, so.
Würdest du gerne nochmal leben?
Unbedingt. Also erstmal habe ich gar nicht vor zu sterben, weil ich unfassbar gerne lebe. Also ich finde das, ich freue mich jeden Tag. Ich freue mich wirklich, ungelogen, wenn ich morgens wache, denke ich mir, geil. Ich bin wieder da. Irgendwie
war das
so.
Früher auch schon so, als du Kind warst?
Ja, ich finde es richtig grandios. Also ich finde es richtig toll. Und was ich auch so schön finde, daran irgendwie so, ich werde zwar immer älter, aber eigentlich kapiere ich immer mehr. Und ich werde immer wieder jünger. Und ich denke, also jünger im Sinne, weil Alter interessiert mich auch überhaupt nicht, aber ich diese spielerische sozusagen, hey, ich bin da. Das ist das Leben, es ist doch herrlich. Weißt du, es ist so ein Geschenk, verdammt nochmal. So. Und das freut mich so, dass ich so Sachen verstanden habe, weißt du so. Das finde ich herrlich, das macht mir enorme Freude. Ich würde auch jederzeit auch wiederkommen, jetzt will ich erstmal hier bleiben. So. Und was bei Honig im Kopf einfach auch war, ich fand diesen Umgang, wenn du mit jemandem bist, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe es selber persönlich noch nie erlebt, ja, aber wenn du mit jemandem bist, der wirklich nur noch im Jetzt ist, so,
durch die Krankheit,
ja. Und der sich vielleicht manchmal noch erinnert. Also dann wirklich sich darauf einzulassen und nicht zu sagen, nee, das stimmt nicht, so ist es nicht, sondern wirklich das mitzumachen, diesen Augenblick zu leben und auch gar nicht sozusagen das persönlich zu nehmen, auf sich zu projizieren, sondern einfach diesen Moment zu leben mit dem Gegenüber, mit diesem Menschen, das Hier und Jetzt. Das hat der Till in diesem Film so grandios umgesetzt, diese Zusage, das Lebensspielerische.
So, ja. Also es gibt da, ich weiß nicht, ob dieses Buch war wahrscheinlich auch eine Inspirationsquelle für ihn oder für die Person, die das Drehbuch geschrieben hat. Falls Sie betroffen sind, das Buch ist jetzt auch schon alt und es wird sicherlich viele inzwischen geben, viele andere, vielleicht auch bessere. Der alte König in seinem Exil. Also falls Sie Eltern haben oder bekannte Freunde, die in die Demenz gleiten und Sie wissen nicht genau, wie Sie damit umgehen sollen. Das ist ein kleines Büchlein eines, ich glaube, Schweizer Toller Journalisten. Titel. Der alte König in seinem Exil. Und kurz gesagt, also der Journalist, der das schreibt, wird konfrontiert, weil sein Vater langsam in die Demenz geht. Und er macht nämlich genau das, was man so reflexhaft tut und versucht, die Sachen richtig zu stellen und zu sagen, nein, das ist, nein, komm mal, ich erkläre, guck immer genau hin, so, um dann irgendwann zu merken, nee, der Schlüssel liegt ganz woanders. Ja. Für uns beide ist es besser, wenn ich mitgehe, wenn ich mich drauf einlasse, auf diese neue Welt. Und das wird in diesem Buch sehr schön beschrieben.
Ach, toll.
Gut, ich danke dir für all deine kleinen und großen Ausflüge, die du mit uns unternommen hast. In deiner, jetzt geht's aber schnell zurück in deine Männer-WG. Zum Schluss spielen wir noch Faber. Lass mich nicht los.
Darf ich da kurz was sagen?
Natürlich.
Ich habe nämlich von Robert Gwisdek einen Film gesehen. Der Junge, dem die Welt gehört. Und der hat mich so umgehauen. Das ist, der Film ist auch wahrscheinlich vor kurzem erst geschlüpft. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass Faber da die Hauptrolle spielt. Und dieser Film ist so voll Poesie, voll einer solchen Magie, von so viel Zauber. Er ist auch unglaublich energiegeladen. Er ist sehr sinnlich, wirklich alles, und hat eine solche Fantasie. Und es ist also wirklich einer der schönsten Filme, die ich kenne. Wenn dieser Film noch irgendwo läuft, kann ich nur wirklich raten. Der Junge, dem die Welt gehört, von Robert Gwisdek, ein Kunstwerk. Und Faber, mein Mitbewohner, der spielt damit.
So, Jeanette Hein ist und war das, wenn Sie jetzt erst einschalten, weil Sie es als Radiosendung hören, machen Sie sich die Freude und hören Sie sich den Podcast nochmal an, wenn Sie Jeanette Hein sehen wollen. Die Wohnung ist voll, aber Sie können sie im Palast sehen, 6 Episoden lang. Läuft in der ZDF-Mediathek oder linear im Fernsehen am 6., 7. und 8., also jetzt quasi. Und das ist jetzt nur am Rande zur Sprache gekommen, aber das hast du ganz kurz angedeutet, es gibt noch diese Disney-Plus-Produktion, Die junge Frau, und das Meer, produziert von Jerry Bruckheimer, der unter anderem Top Gun oder Beverly Hills Cop produziert hat.
Und Fluch der Karibik.
Und diese Sache mit diesem Gitarristen. Genau, Fluch der Karibik. Und Jeanette Hein spielt die Mutter der ersten Frau, die durch den Ärmelkanal schwamm, nämlich Gertrud Ederle, die Mutter von Trudy. Ich danke dir, liebe Jeanette. Ich danke Mariam Celik, die wie immer hier die Produktion gemacht hat, und verabschiede mich von Ihnen bis nächste Woche.
Danke dir, es war großartig. Schön. Es war eine wundervolle Zeit hier, danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.